Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 185. Heute geht es um das Thema, wie du bei Allergien, Intoleranzen und auferlegtem Verzicht liebevoll mit dir umgehen kannst. Weil es macht es natürlich nicht einfacher, wenn du auf bestimmte Lebensmittel verzichten musst, wenn bestimmte Lebensmittel tabu vielleicht für dich sind und du auf der anderen Seite Frieden schließen möchtest mit dem Essen und mit deinem Körper und ein entspanntes Essverhalten etablieren oder zu lernen, intuitiv zu essen. Und um das gleich mal vorwegzunehmen, es ist möglich und ich würde dir sehr, sehr gerne jetzt einfach ohne viele Worte zu verlieren direkt aus meinem Buch vorlesen, dass wenn du die Episode direkt an dem Mittwoch, an dem sie erscheint, anhörst, in genau einer Woche rauskommt, also nur noch eine Woche, ich sage dir, die Aufregung steigt und mir war das ganz, ganz wichtig, dass eben nicht nur chronische Erkrankungen in meinem Buch Thema sind, sondern also so chronische Erkrankungen, die jetzt beispielsweise eine Ernährungsintervention erfordern, Diabetes Typ 2 oder wo du halt sehr viel auch mit Ernährung bewirken kannst und wie das funktionieren kann, aber eben auch was ist, wenn du in einer Situation bist, wo du sozusagen auf Diät bist, also wo du einen Verzicht hast, den du dir jetzt vielleicht nicht mehr selber auferlegst, sondern der von außen kommt durch die Allergie, durch die Intoleranz und wie du damit umgehen kannst auf eine liebevolle Weise im Sinne der intuitiven Ernährung. Ich lese auf Seite 182 und das Kapitel heißt Allergien, Intoleranzen, verbotene Lebensmittel und Verzicht. Dieses Kapitel wird etwas anders sein als die vorherigen. Wir werden jetzt weder durchkauen, welche Intoleranzen oder Nahrungsmittelallergien es gibt, noch bekommst du irgendwelche Lebensmittellisten von mir. Stattdessen beschäftigen wir uns mit der Frage, wie es funktionieren kann, gleichzeitig Anti-Diät zu sein, während du in Anführungszeichen, auf Diät bist und wie du damit umgehen kannst, nicht alles essen zu können, was du vielleicht möchtest. Ich selbst habe mit Rheuma sowohl eine Erkrankung, die eine gewisse Disziplin in meiner Ernährung erfordert, bestimmte Lebensmittel führen bei mir direkt und unmittelbar zu Gelenkschmerzen, als auch Nahrungsmittelallergien und Intoleranzen, die für mich als Anaphylaxie-Patientin potenziell lebensbedrohlich sind. Ein lieber Mensch hat mich mal gefragt, was ich denn mache, wenn ich mal Lust auf einen Cheat-Day habe. Meine trockene Antwort war, den Krankenwagen rufen und hoffen, dass er rechtzeitig da ist. Nein, ganz im Ernst. Mal abgesehen davon, dass ich aus ernährungstherapeutischer Sicht Cheat-Days ablehne, kann ich nicht einfach das essen, was ich will, ohne mich zu gefährden. Und deshalb ist der Verzehr bestimmter Lebensmittel für mich absolut tabu. Das macht es nicht unbedingt leichter, die Diätmentalität abzulegen, den Hunger zu honorieren, sich die bedingungslose Erlaubnis zu geben, zu essen und wirklich Frieden mit dem Essen zu schließen. Gelingt mir das immer? Nein. Habe ich Mitgefühl mit mir selbst? Ja. Meine Strategie ist es, so viele unterschiedliche Lebensmittel und so abwechslungsreich wie möglich zu essen, ohne mich dabei zu gefährden und nur da zu verzichten, wo es absolut unumgänglich ist. Früher war mein Motto eher, viel hilft viel, wenn es darum ging, bestimmte Lebensmittel wegzulassen. Mit diesem Impuls bin ich nicht allein und ich denke, dass die Ernährungskommunikation der letzten Jahrzehnte einen großen Teil dazu beigetragen hat. Ständig wird ein neues Lebensmittel oder ein Lebensmittelinhaltsstoff zum Sündenbock degradiert. Wahlweise ist mal Fett gesundheitsschädlich, am nächsten Tag sind es dann Kohlenhydrate, Zucker, Fastfood, Milchprodukte, Gluten, Salz, Nachtschattengewächse, Lektine, Emulgatoren, Glutamat, Zusatzstoffe allgemein, Phytinsäure, Fructose, Soja, Süßstoffe, Koffein. Ich könnte die Aufzählung noch ewig so weiterführen. Da die meisten dieser Inhaltsstoffe werden oft pauschal als ungesund dargestellt, ohne Rücksicht auf die Menge oder die individuellen Bedürfnisse und Verträglichkeiten zu nehmen. Das schürt verständlicherweise große Ängste. Deshalb ist es kein Wunder, dass viele Menschen aus Angst, dass sie ihnen schaden könnten, für sie völlig harmlose Lebensmittel oder ganze Lebensmittelgruppen freiwillig und ohne klare medizinische Indikation weglassen und sich dadurch unnötig einschränken und Abstriche bei ihrer Lebensqualität machen. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Eine zu restriktive Ernährung kann mehr schaden als nutzen. Sie kann die Essensvielfalt beeinträchtigen, die Darmgesundheit schwächen und das Risiko für Essanfälle erhöhen, um nur mal ein paar wenige unerwünschte Nebenwirkungen zu nennen. Aber warum wird denn ständig überhaupt eine neue Sau durchs Dorf getrieben? Zum einen liefert die Ernährungsforschung immer wieder neue Erkenntnisse, die medienwirksam ausgeschlachtet werden. Zum anderen lässt sich mit der Angst vor Lebensmitteln gutes Geld verdienen. Als Beispiel nenne ich hier nur das riesige Angebot an glutenfreien Lebensmitteln, die auch viele Menschen kaufen, denen Gluten nicht schadet. Auch viele der Tests auf dem Markt, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten detektieren sollen, sind pseudowissenschaftlich und haben wenig oder überhaupt keine Aussagekraft. Tests, die auf einer IgG-Antikörperreaktion basieren, sind nicht geeignet, um eine Lebensmittelsensitivität zu diagnostizieren. Der Körper produziert immer und natürlicherweise IgG-Antikörper, wenn er einem Antigen ausgesetzt ist. IgG-Antikörper gegen irgendein Lebensmittel oder Keime zu haben, bedeutet einfach, dass dir diese Substanz schon mal begegnet ist. Das heißt nicht zwangsläufig, dass sie einen negativen Einfluss auf dich hat und du sie weglassen solltest. Ebenso unseriös sind konkrete Lebensmittelempfehlungen, die auf Mikrobiomanalysen, Haaranalysen, genetischen Tests oder der Blutgruppe basieren. Die Forschung ist noch, Fragezeichen, nicht so weit und es gibt momentan keine ausreichend wissenschaftlich fundierten Belege, um solche Empfehlungen auszusprechen, auch wenn sie sich noch so schlüssig anhören. Ich weiß, wie überzeugend solche Ansätze klingen, und ich bin schon selbst oft genug darauf hereingefallen. Sie verwenden wissenschaftliche Begriffe und personalisierte Konzepte. Darauf fahren wir alle ab. Doch ohne ausreichende wissenschaftliche Evidenz bleiben diese Methoden spekulativ und können zu Fehlinformationen oder unnötigen Einschränkungen führen. Als Ernährungsfachkraft kann ich dir auch nur davon abraten, Eliminationsdiäten auf eigene Faust durchzuführen. Nicht nur Lebensmittel können Symptome verursachen. Auch Stress, zu wenig Schlaf, bestimmte Emotionen, Streit, körperliche Anstrengungen und Diäten selbst können Magen-Darm-Probleme wie Blähungen, Durchfall, Verstopfung und vieles andere verursachen. Bis zu 98% der Menschen in einer Essstörung haben funktionelle Darmerkrankungen, das heißt Verdauungsprobleme, bei denen keine strukturellen oder biologischen Ursachen im Darm gefunden werden können. Oder die Kommunikation von Darm und Hirn ist bei ihnen beeinträchtigt. Diese Kommunikation beeinflusst Verdauungsvorgänge und kann durch Stress, Emotionen oder eine fehlerhafte Nervenfunktion im Verdauungstrakt beeinträchtigt werden. Ängste beim Essen oder vor Lebensmitteln können eine solche Störung weiter verschärfen. Als freilaufender Mensch im echten Leben wird es dir äußerst schwerfallen, diese anderen Faktoren auszuklammern. Besonders wenn es um Intoleranzen geht, da hier die Symptome oft dosisabhängig sind, sich aufsummieren können und auch erst nach 48 oder 72 Stunden Symptome auftreten können. Daher lasse bitte nicht einfach auf Verdacht irgendetwas weg, sondern lasse deine Beschwerden immer, und hier ist eine Klammer, wo drei Ausrufezeichen drin sind, mit validen Methoden diagnostizieren. Eine häufige Empfehlung bei Allergien, Intoleranzen oder chronischen Erkrankungen ist es, sich vorzustellen, dass das Lebensmittel, das du nicht essen kannst, dir etwas Böses will. Die Logik dahinter, indem du das Lebensmittel in eine Feindschublade steckst, soll eine natürliche Ablehnung, eine sogenannte Aversion dagegen aufgebaut werden. Das soll dazu führen, dass du das Lebensmittel von selbst nicht mehr magst und nicht mehr essen willst. Es kann durchaus sein, dass das bei manchen Menschen klappt. Bei vielen, einschließlich mir selbst, hilft es aber nur bedingt. Ich zum Beispiel warte seit Jahren vergeblich darauf, dass ich keine Tomaten, keine Erdbeeren und kein Sushi mehr mag. Zudem kann die Einteilung in gut und schlecht einen in der Diätmentalität gefangen halten, Verzichtsgefühle intensivieren und sich im schlimmsten Fall in einem Essanfall entladen, der mitunter fatale Folgen haben kann. Es ist normal, traurig und frustriert zu sein, wenn bestimmte Lebensmittel tabu sind. Die Emotionen und den Schmerz einfach wegzudrücken, wird aber nicht funktionieren. Das kann ich dir aus Erfahrung versichern. Wenn du kannst, erlaube dir die Emotionen, besonders die unangenehmen, wie Wut, Frust, Trauer oder Hilflosigkeit. Akzeptieren, dass die Gefühle da sind und, im ersten Moment, wütend auf die Diagnose, auf den Körper und auf die ganze Situation zu sein, gehört zu einer gesunden Trauerbewältigung dazu. Denn das ist es, was du gerade tust. Du betrauerst die Tatsache, dass du manche Lebensmittel nicht mehr essen kannst und, zumindest ist das so in meinem Fall, ein Stück Lebensqualität verloren geht. Früher sind wir, wenn es etwas zu feiern gab, schön essen gegangen und haben, am liebsten mit einem vollmundigen Rotwein, darauf angestoßen. Das geht heute nicht mehr, da es verträglichkeitstechnisch schwierig für mich ist, überhaupt irgendwo auswärts zu essen und ich durch meine Histaminintoleranz auf jede Art von Alkohol mit heftigsten Symptomen reagieren würde. Ich möchte aber weder Mitleid von dir, noch erwarte ich Verständnis von meiner Umwelt. Wer keine Lebensmittelallergie oder Intoleranz hat oder weniger stark eingeschränkt ist als du oder ich, kann wahrscheinlich nicht nachvollziehen, wie du dich fühlst und was du gerade durchmachst. So, ich höre jetzt hier mal auf zu lesen, bevor ich hier das ganze Buch vorlese. Also im nächsten Kapitel geht es dann darum, sich auf die Lebensmittel zu konzentrieren, die du essen kannst und was du tun kannst, um dir eine Umgebung zu erschaffen, in der du gut mit Einschränkungen beim Essen umgehen kannst. Das will ich aber, wie gesagt, jetzt nicht mehr vorlesen, sondern was wir jetzt machen wollen, ist uns nochmal wirklich ausgiebig mit diesen Stufen der Trauer zu beschäftigen, weil das ist zum Beispiel nicht im Buch, aber ich könnte mir vorstellen, dass es hilfreich sein kann. Und zwar habe ich mal für meine Beratungen ein kleines Workbook erstellt, das meine Klientinnen dabei unterstützen sollte, den Wunsch nach einem schlanken Körper, ja, den sie vielleicht ja auch ein Stück weit aufgegeben haben, ne, weil sie so lange Diäten gemacht haben und weil eben das nicht funktioniert hat und weil sie dann an einem Punkt waren, wo sie jetzt sagen, sie möchten sich jetzt die Essensfreiheit geben, egal was passiert, ja. Und der Wunsch nach diesem schlanken Körper ist dann vielleicht immer noch da, aber was viele dann gemacht haben, ist so dieses aktive Streben, also Dinge zu tun, von denen sie hoffen, dass sie sich schlanker machen könnten. Und das waren ja häufig ja noch Dinge, die so gegen die Bedürfnisse des eigenen Körpers gegangen sind, die nicht mehr zu tun. Also dieses Streben aufzugeben, dieses aktive Streben. Und das ist etwas, was wir teilweise auch wirklich betrauern dürfen. Und wie gesagt, da gibt's so ein kleines Workbook für meine Klientinnen und ich habe mir gedacht, das war doch jetzt mal spannend, wenn ich das auf die Trauer, bestimmte Lebensmittel nicht mehr essen zu können, übertragen würde. Und das habe ich jetzt mal für diese Podcast-Episode gemacht und wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt diese Stufen der Trauer durch und am Ende der Episode bekommst du auch noch zwei kleine Übungen von mir, falls du direkt so in die praktische Umsetzung auch gehen möchtest und wenn du da ein bisschen weiter arbeiten möchtest und dir nicht nur die Episode anhören, was natürlich aber auch bestimmt schon sehr, sehr hilfreich sein kann und sein wird. Die 6 Stufen der Trauer, wenn du nicht mehr alles essen kannst. Vielleicht hast du schon mal von den 6 Stufen der Trauer gehört. Da gibt's auch verschiedene Interpretationen. Für mich sind diese 6 Stufen erstens verleugnen, zweitens Wut, drittens verhandeln, viertens Depression, fünftens Akzeptanz und dann kann möglicherweise, aber auch nicht unbedingt, noch eine 6. Stufe hinzukommen. Die habe ich genannt Bedeutung. Also das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern da habe ich mich natürlich auch inspirieren lassen. Da gibt's, wie gesagt, auch ganz viel Material dazu. Und diese Phasen, die lassen sich beispielsweise nicht nur auf den Verlust eines geliebten Menschen übertragen. Das ist ja möglicherweise das, was wir als erstes mit Trauer verbinden, sondern auch auf den Verlust eines Körpers, ja, wie man ihn sich gewünscht hat, anwenden kann. Und aber auch auf den Moment, in dem man realisiert, ich kann bestimmte Lebensmittel nicht mehr essen. Sei es jetzt aufgrund einer Allergie oder aufgrund einer Intoleranz oder weil vielleicht bestimmte Lebensmittel sich ungünstig auf den Stoffwechsel auswirken könnten, ja, beispielsweise bei einem Diabetes Typ 2. Das ist ein echter Einschnitt. Das ist wirklich ein echter Einschnitt im Leben. Und ich finde ganz besonders dann, wenn man gerade erst begonnen hat, Diäten hinter sich zu lassen und wenn man sich nun endlich die Erlaubnis gibt, der endlich bereit ist, sich selbst die Erlaubnis zu geben, frei und genussvoll zu essen. Und dann kommt das. Und in der ersten Stufe, die heißt verleugnen, will man das vielleicht zunächst gar nicht wahrhaben. Also vielleicht ignoriert man erste Symptome oder vielleicht redet man sich auch ein, dass es alles gar nicht so schlimm sei. Der Wunsch, endlich wieder alles essen zu dürfen, ohne Einschränkungen, ja, der kann so groß sein. Und auch die Hoffnung, dass das alles vielleicht nur eine Phase ist und dass vielleicht alles wieder bald anders sein wird, ja, die hält sich in dieser ersten Stufe verleugnen hartnäckig. In der zweiten Stufe der Wut kommt dann die Frustration, so mit voller Wucht. Ja, warum gerade ich? Warum jetzt? Wo ich mich doch gerade vom ständigen Verzicht und von den blöden Diäten befreit habe. Ja, es kann sich äußern in Wut auf den eigenen Körper, auf die ärztliche Diagnose, auf das ganze System. Ja, das Genuss ohnehin so oft ja beschneidet und eigentlich als Sünde hinstellt. Ja, Genuss ist aber keine Sünde. Vielleicht hast du aber auch Wut auf andere, ja, die alles essen können. Das ist was, was mich teilweise auch jetzt noch wütend macht, ja, anderen beim Essen zuzuschauen, wenn ich gerade in einer, ja, vielleicht nicht so gelassen und entspannten Stimmung und Situation bin und wenn ich viel Stress habe, dann fällt mir das teilweise sehr schwer, das auszuhalten und dann bin ich auf einmal so wieder auf dieser zweiten Stufe und dann kommt die Wut hoch, ja. Die Wut auf andere, die alles essen können oder die scheinbar nie irgendwelche Probleme haben. Wo ich natürlich auch weiß, dass das nicht stimmt, aber es fühlt sich so an, ja. Und am Ende ist diese Wut manchmal auch eine, die sich gegen einen selbst richtet, ja, weil man denkt, etwas falsch gemacht zu haben. Und das waren auch natürlich Gedanken bei mir, ja. Ich habe mich gefragt, habe ich irgendwie dazu beigetragen, dieses Mastzell-Aktivierungssyndrom zu bekommen oder die Histaminintoleranz oder die Lebensmittelallergien, ja? Bin ich vielleicht selbst schuld daran? Hätte ich das besser machen können? Und in der Stufe 3, die heißt Verhandeln, versucht man das irgendwie noch, ja? Also man versucht sich irgendwie so ein bisschen durchzumurgeln. Ja, vielleicht geht es doch irgendwie in kleinen Mengen oder vielleicht gibt es irgendwelche Tricks. Ja, vielleicht kann man das irgendwie wegtherapieren. Das ist oft so das, was ich auch so als Aktionismus bezeichne. Also man versucht irgendwie sich zu beschäftigen und man möchte das irgendwie nicht aufgeben. Vielleicht den Zustand, wie es früher war. Man versucht sich irgendwie die Welt so zurechtzulegen, dass dieser Verlust nicht so endgültig erscheint. Und besonders, wenn man vorher sehr restriktiv gegessen hat, ist es ganz schwer auszuhalten, dass ausgerechnet jetzt wieder diese Regeln notwendig sind. Und diesmal sind sie noch nicht mal selbst gemacht. In der vierten Stufe, das ist die Depression, wird dann der Schmerz fühlbar. Ja, also wir gehen wirklich aus diesem Aktionismus raus und wir richten den Blick nach innen. Und das ist hart, das ist verdammt hart. Die Enttäuschung darüber, dass Essen vielleicht nie wieder ganz so unbeschwert sein wird wie früher. Die Erkenntnis, dass Genuss jetzt auch immer mit Achtsamkeit oder vielleicht sogar Verzicht verbunden sein muss. Und vielleicht auch die Angst, nie wieder so ganz am sozialen Leben teilhaben zu können und teilnehmen zu können, wenn Essen oder vielleicht auch Trinken dabei eine Rolle spielt. Ich habe noch nie viel Alkohol getrunken, Aber jetzt, wo ich es nicht mehr darf, fehlt's mir teilweise. Und dann auf der anderen Seite ist eigentlich Alkohol das, wo ich am leichtesten dann auch wieder drauf verzichten kann. Also es fühlt sich alles manchmal ganz, ganz seltsam an und es sind ganz, ganz viele Emotionen, so scheinbar widersprüchliche Emotionen auch nebeneinander da. Und was in der vierten Stufe, also der Depression, auch eine große Rolle spielt, ist so der Verlust der Illusion, ja, dass intuitive Ernährung vielleicht einfach bedeutet, alles essen zu dürfen, worauf man Lust hat. Weil es kann auch unter Umständen nicht so sein. Ja, nicht nur bei Allergien, bei Intoleranzen, auch beispielsweise bei einem Diabetes Typ 2 oder bei Fettstoffwechselstörungen, bei Bluthochdruck, bei PCOS. Vielleicht ist die Ernährung nicht mehr so unbeschwert, wie sie mal früher war. Und in dieser vierten Stufe hat man so das erste Mal diesen Gedanken, na, was ist, wenn das jetzt für immer so bleibt? Und in der fünften Stufe, das ist die Akzeptanz, da beginnt sich dann etwas zu lösen. Also es kehrt so langsam Frieden ein. Ja, man erkennt es an, dass der Körper Grenzen setzt und dass es nicht der eigene Fehler ist. Also es gibt kein Paralleluniversum, ja, wo ich keine Diäten gemacht habe, wo ich sozusagen vergleichen könnte. Und wenn ich so in diesen Schuldvorwürfen ja mir gegenüber bleibe, dann dann stecke ich da fest. Ja, dann komme ich gar nicht in diese Akzeptanz rein. Also na, vielleicht habe ich dazu beigetragen. Ich weiß es nicht und ich werde es auch nicht herausfinden können. Aber mir hilft es nicht weiter, ja, an diesem Gedanken festzuhalten. Und in der fünften Stufe, in der Akzeptanz, ja, da lässt du diesen Gedanken so wirklich aktiv gehen. Die eigene Perspektive verschiebt sich so ein bisschen. Na, vielleicht kann man andere Wege finden, genussvoll zu essen, verbunden zu bleiben mit sich selbst, auch wenn bestimmte Lebensmittel außen vor bleiben müssen. Und vielleicht bekommt auch das Essen eine neue Qualität. Ja, vielleicht bekommt es sogar eine neue Tiefe. Und dann gibt's noch eine sechste Stufe, die Bedeutung. Die kann irgendwann folgen, die muss nicht folgen. Die kann manchmal auch erst sehr, sehr viel später folgen, ja. Und vielleicht erkennt man, dass durch diesen Einschnitt, den die Intoleranz oder die Allergie oder die Erkrankung mit sich gebracht hat, vielleicht erkennt man dadurch, dass man besser gelernt hat, auf den eigenen Körper zu hören, ja, dass man sensibler, feinfühliger geworden ist für feine Signale, für Körpersignale oder dass man anderen Menschen, die Ähnliches erleben, vielleicht Verständnis und Halt geben kann. Und vielleicht entdeckt man auch neue Lebensmittel, neue Rituale, neue Freiheiten, neue Traditionen werden vielleicht auch aufgebaut. Ne? Jenseits dessen, was man früher für, in Anführungszeichen, normal gehalten hat. Und ich glaube von mir persönlich, dass ich wahrscheinlich immer noch Diäten machen würde, ja, dass ich immer noch dem, in Anführungszeichen, perfekten Körper nachjagen würde, dass ich immer noch sehr gegen mich und meinen Körper kämpfen würde. Und ja, es ist sehr traurig, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr essen kann. Und ich weiß nicht, ob diese Traurigkeit jemals wieder weggeht. Aber das hat mir auch irgendwo was gegeben. Also ohne die Krankheit würde ich wahrscheinlich jetzt auch die Arbeit nicht machen, die ich jetzt mache. Und dann wäre halt auch irgendwie alles anders. Und na, ob das dann gut oder schlecht wäre, ich weiß es nicht. Aber ich fühle mich irgendwie gut mit diesem Gedanken, dass das auch irgendwie so vielleicht einen Grund hatte. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass alle schlimmen Dinge, die uns passieren, ja immer einen Grund haben und dass man irgendwie da gestärkt rausgehen muss und dass es irgendwie nur eine Frage des Mindsets ist, ja, bla bla bla, wie man hier mit Hürden und Hindernissen umgeht, ja. Nee, das ist so eine beschissene, toxische Positivität, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich habe diese ganzen Stufen durch, ja. Und ich kann dir sagen, diese Phasen, diese Stufen, die sind nicht linear. Du machst eher so wilde Spiralen, ja, nach oben, nach unten, nach links und nach rechts. Du kannst da hin und her pendeln und kannst zurückfallen. Oder ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass man so in mehreren Phasen gleichzeitig stecken kann, ja. Also ich kann auch manchmal gleichzeitig wütend sein und uns irgendwie akzeptieren. Also das ist, wie gesagt, das ist manchmal so ganz, ganz seltsam. Und ich persönlich, also es ist mein eigener Weg und nimm das gerne als Inspiration, aber nimm das auch gerne als Anti-Inspiration, ja, wenn du sagst, boah, nee, damit kann ich jetzt irgendwie gar nichts anfangen. Vielleicht ist es auch eine Anti-Inspiration, ne, die dich so zum Nachdenken anregt, was brauche ich denn? Also was, ne, was könnte für dich hilfreich sein in deiner Situation? Und ich glaube halt, wenn wir diese Phasen kennen, dann kann es uns auch helfen, mitfühlender mit uns selbst zu sein, ja, und auch anzuerkennen, dass die Trauer ums Essen absolut nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern wirklich mit Menschlichkeit. Boah, jetzt ist hier ziemlich philosophisch geworden. Ich merke auch, wie sehr, sehr viele Gefühle und Emotionen bei mir gerade hochkommen. Also es ist auch, ne, für mich immer noch nicht leicht. Seit 7 Jahren fast jetzt ist es irgendwie leichter geworden, ja. Und ich kann auch sehr viel mitfühlender mit mir sein, aber es gibt wirklich auch immer noch Tage, wo es einfach so verdammt schwer ist. Und ich habe dir jetzt noch 2 Übungen mitgebracht, falls du auch gerade dieses Gefühl hast, du erkennst dich hier wieder. Und wie gesagt, du kannst natürlich auch diese Stufen der Trauer darauf anwenden, dass du den Verlust deines schlanken Körpers betrauerst, zum Beispiel, ja. Das lässt sich auf alles Mögliche anwenden. Und ich habe dir jetzt zum Schluss noch 2 kleine Übungen mitgebracht. Und in der ersten Übung, das sind also beides Reflexionen. Also wenn du möchtest, kannst du dir irgendwie einen Zettel nehmen oder vielleicht hast du auch irgendwie so ein hübsches Notizbuch und einen Stift. Du kannst es natürlich auch am Handy machen oder du kannst es auch irgendwie in die Tastatur hauen. Häufig hilft's, wenn man wirklich von Hand schreibt, weil das soll irgendwie, ja, unser Unterbewusstsein noch ein bisschen besser und effektiver anzapfen. Also dass da vielleicht auch aus unserem Unbewussten Dinge an die Oberfläche kommen. Also vielleicht magst du dir einen Stift nehmen und einen Zettel oder einen Notizblock oder irgendwie ein kleines Heft oder was auch immer. Na, du hast, was sich da gut für dich anfühlt und möchtest gerne mal eine Runde reflektieren. Und falls ja, dann ist die erste Übung, dass du dich fragst, in welcher der 6 Stufen du dich aktuell befindest im Umgang mit deiner Lebensmittelallergie oder Intoleranz oder deiner Einschränkung beim Essen. Versuch die Stufe zu benennen, versuch zu beschreiben, warum du glaubst, dass du gerade in dieser Stufe bist. Ne? Bist du vielleicht noch in der Phase, in der du hoffst, dass alles irgendwie wieder weggeht? Ja? Bist du wütend über deine Einschränkungen? Bist du vielleicht auch wütend auf die Diagnose, ja, die dann bestimmte Einschränkungen mit sich bringt? Ne? Versuchst du gerade mit deinem Körper zu verhandeln oder hast du dich vielleicht schon ein Stück weit mit der Situation ausgesöhnt? Also schreib einfach auf, was dir gerade durch den Kopf geht, völlig ungefiltert. Also lass es wirklich einfach aus dem Stift, aufs Papier rausfließen. Und wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, dann schreib hin, ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll. Das Wichtige ist, dass du wirklich mit dem Schreiben anfängst. Und ne, wenn dann mal so der Knoten geplatzt ist, dann wird's auch so aus dir rausfließen. Und was ich auch dazu sagen kann, jede Antwort, also alles, was du schreibst, ja, ist auch irgendwie richtig. Es gibt hier kein Falsch. So, und die 2. Übung ist, Was geht dir durch den Kopf, wenn du daran denkst, bestimmte Lebensmittel dauerhaft nicht mehr essen zu können? Und auch hier kannst du, wenn du möchtest, mal aufschreiben, welche Gedanken und Gefühle in dir hochkommen. Ja, fühlst du Traurigkeit? Fühlst du Wut? Fühlst du Unsicherheit? Oder na, vielleicht fühlst du auch Erleichterung, weil du jetzt endlich weißt, worauf dein Körper reagiert, ne? Weil du jetzt endlich weißt, was das Problem ist. Und auch das kann alles gleichzeitig da sein, ja, Traurigkeit, Wut, Unsicherheit, Erleichterung, ja, vielleicht sogar Freude, ja, eine Diagnose, also endlich zu wissen, womit man es zu tun hat, kann gleichzeitig Freude und Trauer auslösen. Also alles, alles darf sein, ja, es darf widersprüchlich sein. Alles hat da auch seinen Platz. Und du kannst dich jetzt mal fragen, was bedeutet denn diese neue Realität für dich? Na, gerade wenn du dich vom Diätdenken befreien wolltest. Und schreib es auf, ganz spontan, ganz ungefiltert. Du musst es niemandem zeigen, du musst es nicht mal mehr selber lesen, sondern lass es einfach mal raus aufs Blatt. So. Und damit bin ich jetzt ehrlich gesagt froh, dass die Episode aufgenommen ist. Es ist nämlich Dienstagabend, 11 Uhr. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war zumindest schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr so knapp dran, hier den Podcast aufzunehmen. Und es wäre auch jetzt für mich völlig okay gewesen, wenn ich es jetzt nicht geschafft hätte. Ja, dann wäre der Podcast halt jetzt mal nicht am Mittwoch rausgekommen, sondern am Donnerstag oder Mittwochabend oder was auch immer. Aber das Problem ist eigentlich jetzt eher so ein bisschen, dass ich morgen auch schon einen vollen Tag habe. Und ausfallen lassen wollte ich jetzt die Episode auch nicht. Und ja, ich liebe den Podcast, ist mein Baby, mir macht es auch Spaß und ich habe jetzt sehr spontan hier mal in mein Mikro geredet und ich hoffe, dass du einfach trotzdem ganz viel mitnehmen konntest. Und mir ist einfach letzte Woche alles so ein bisschen auf die Füße gefallen. Ich war viel krank diesen Winter, besonders im Januar und Februar und die ganze Zeit, ne, es ging, ich konnte es irgendwie auffangen und ne, vielleicht kennst du das auch, dass plötzlich so dieser Punkt kommt, ne, wo das so dann schlagartig umschlägt von, ne, es geht und dann geht's irgendwie auf einmal nicht mehr. Und dieser Punkt war dann irgendwie letzte Woche. Also es ist ganz viel Arbeit irgendwie liegen geblieben. Die hat mich jetzt eingeholt. Ne? Ich halte gerade ein Seminar für den VfED. Das ist einer der Berufsverbände für Ernährung zu den 10 Prinzipien der intuitiven Ernährung. Und das macht riesigen Spaß. Also es ist auch eine ganz, ganz tolle und wertschätzende und interessierte Gruppe. Und also tolle KollegInnen lerne ich da gerade kennen in diesem Seminar. Aber ich halte das Seminar halt auch zum ersten Mal und dementsprechend habe ich die Inhalte alle neu erstellt, beziehungsweise bin jetzt gerade noch dabei, den letzten Seminartag zu erstellen. Und wie gesagt, heute in einer Woche, wenn du jetzt die Episode heute am ersten Tag, wo sie erscheint, gerade so rechtzeitig erscheint, wenn du die jetzt heute hörst, dann kommt in einer Woche mein Buch raus. Ich gebe da gerade einige Interviews, das war jetzt auch noch ein bisschen was zu tun, ne, so ganz zum Schluss. Und das ist halt auch was, wo ich nicht sagen kann, ja, ich habe gerade irgendwie gerade ein bisschen Stress, also können wir das nochmal verschieben. Nee, das Buch kommt nächste Woche raus und das ist auch gut so. Und falls du es dir kaufen möchtest und noch nicht gekauft hast, dann freue ich mich übrigens sehr, wenn du das Buch jetzt schon bestellst und du hilfst damit anderen Menschen, das Buch zu finden, die Inhalte zu finden, vielleicht auch die intuitive Ernährung zu finden. Und es ist einfach so, mit je mehr Verkäufen wir in die erste Woche starten, umso wichtiger stuft der Verlag das Buch ein, umso wichtiger stufen es auch die Online-Plattformen ein, wo man Bücher bestellen kann, umso höher wird es gerankt, umso eher wird es in der Suche angezeigt, aber du kannst ja natürlich selbstverständlich auch das Buch in der Buchhandlung deines Vertrauens vorbestellen und wer weiß, vielleicht kommt es sogar 1-2 Tage früher, wenn du es vorbestellst. Das war zumindest beim letzten Mal auch so, was ziemlich cool war eigentlich, dass wir schon 1-2 Tage vorher dann die Nachrichten bekommen haben, oh, das Buch ist da. Und ich hatte das letzte Woche schon, da hatte ich, oh, mein Buch ist da. Und so habe ich mein Exemplar wirklich druckfrisch letzte Woche von meiner lieben Projektmanagerin geschickt bekommen. Also es ist quasi aus der Druckerei mehr oder weniger rausgefallen in ein Kuvert und dann sofort zu mir. Und es ist wirklich so, so, so schön. Also es liegt hier vor mir, es ist in meinen Farben, in dem Türkis und dann ist ne, so ein bisschen dieses Rot-Pink dabei. Also es ist so schön und es fühlt sich auch so schön an, weil ich finde es auch total wichtig, ja, wie sich ein Buch anfühlt. Für mich ist das ganz, ganz arg wichtig, aber es kommt natürlich auch als E-Book raus. Ein Hörbuch ist momentan nicht geplant, aber ne, das ist auch sowas mit, je mehr Verkäufen wir in die erste Woche starten, mit je mehr Verkäufen wir in den ersten Monat und so das erste halbe Jahr starten, umso wahrscheinlicher wird es natürlich dann auch, dass eventuell das Buch auch als Hörbuch rauskommt. Also momentan gibt es es als Hardcover, also als quasi richtiges Buch und als E-Book. Hörbuch ist noch ein Fragezeichen. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich, wenn du es kaufst. Ich habe da wirklich ganz, ganz viel. Ich habe da alles eigentlich von mir reingesteckt. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich eine richtig, richtig gute Investition. Also ich freue mich, wenn du es kaufst. Ich bin sehr stolz auf dieses Buch und ich kann es kaum erwarten, das mit euch zu teilen. So, und ganz zum Schluss jetzt noch eine kleine Ankündigung und dann sind wir aber wirklich hier fertig mit dem Podcast. Ich halte in knapp zwei Wochen, genauer gesagt am 8. April ein Seminar für die Deutsche Gesellschaft für Ernährungspsychologie und zwar zusammen mit einer Kollegin und meiner Freundin, der Lisa Michelle Dietz, und sie arbeitet auch gewichtszentral wie ich. Sie hat eine extrem krasse Expertise im Bereich Essstörungen. Sie promoviert gerade zum Thema Ernährungskommunikation von ÄrztInnen bei Kindern und Jugendlichen mit Essstörungen. Das Seminar heißt "Mit Worten heilen statt verletzen, emotionales Essen durch gezielte Kommunikation entschärfen". Und ich kann das dir wirklich wärmstens ans Herz legen. Ja.